Wir wollen uns heute stellen unter Offenbarung Kapitel 1. Und ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass wir heute Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20 besprechen. Nun war es das letzte Mal so, dass nicht viele da waren. Das heißt, ich habe vor, zu wiederholen. Wir fangen wieder an bei Vers 1. Ich werde noch einmal einiges kurz aufgreifen daraus. Und vielleicht komme ich heute nicht ganz durch, dann machen wir nächstes Mal weiter. Es hetzt uns keiner, aber es hat auch keinen Sinn, dass wir jetzt einfach reinspringen und manches ist wichtig, dass es doch gesagt wird. Also ich fange heute an in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 und wir lesen heute das ganze Kapitel. Möglicherweise, vermutlich schaffen wir nicht alles. Es gibt Schlimmeres, sage ich mal. Ich lese Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht, durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen und die, die ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Und jetzt kommt der eigentlich neue Abschnitt. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich, und am standhaften Ausharren Jesu Christi war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist, und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel, Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Zunächst ein kurzer Blick zurück. Also ich will nicht alles nochmal sagen, was ich letztes Mal gesagt habe, aber einige Punkte doch herausgreifen. Zunächst einmal Offenbarung Jesu Christi. So beginnt dieses Buch. Und das ist in zweifacher Weise zu verstehen. Einmal die Offenbarung, dass Jesus Christus selbst offenbar wird in diesem Buch. Und dann auch Offenbarung, die von Jesus Christus kommt. Wir lesen das auch im weiteren. Offenbarung, Gott gibt sie seinem Sohn Jesus Christus, um sie dann weiter seinen Knechten zu zeigen. Jesus offenbart sie, indem er sie durch einen Engel sendet. Und der Engel übermittelt sie dann an Johannes. Und Johannes bezeugt alles, was er sieht, indem er den 7 Gemeinden schreibt. Und er schreibt es dann auf, das lesen wir in Vers 19. Schreibe, was du gesehen hast. Also wir können sagen, die Offenbarung vollzieht sich in Stufen abwärts. Von Gott dem Vater zu Gott dem Sohn, zu den Engeln oder zu dem Engel, sind dann verschiedene, und dann zu Johannes, zu dem Apostel Johannes, und dann an die Gemeinden. Eigentlich, wir werden das noch sehen, gar nicht direkt an die Gemeinden, sondern an den Engel der Gemeinde. Darauf kommen wir aber noch später. Aber es geht, halten wir das fest, in Stufen voran. Eine zweite Vorbemerkung. Offenbarung auf Griechisch, ich sage mal das griechische Wort, Apokalypsis, das meint so viel wie Entschleierung. Bei Apokalypsis, da schwingt bei uns häufig das Wort apokalyptisch drin und wir denken dann an etwas Schreckliches, an eine Katastrophe. Ja, darüber wird auch in der Offenbarung gesprochen. Aber zunächst bedeutet apokalyptein, also das Verb, das Zeitwort, so viel wie Entschleierung. So als ob ein Schleier vor dieser Wirklichkeit liegt. Und der wird weggerissen und dann wird das Unsichtbare sichtbar. Das ist Apokalypsis, Offenbarung. Apokalypsis, das ist also, dass wir Licht bekommen. Nicht, wenn man die Offenbarung liest, und ich empfehle euch wirklich, lest sie vielleicht, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, jetzt mal in den Feiertagen, zieht euch mal zurück. Eine Stunde, 2 Stunden habt ihr sie hinter euch. Aber dann habt ihr mal so einen ganzen Überblick über die Offenbarung und dass wir nicht nur an einzelnen Versen kleben bleiben, sondern das Ganze uns einmal zur Kenntnis nehmen. Und diesen Lesern wird hier gesagt, gleich am Anfang, dass sie glückselig sind. Ja? Das wundert ja, Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, eigentlich vorliest, also wir müssen uns das vorstellen. Im Gottesdienst wird das vorgelesen und dieser Vorleser wird glückselig gepriesen und die, die die Worte des Lebens hören. Johannes, er empfängt hier Visionen, er empfängt hier Gesichte. Es geht um das, was gesehen wird. Übrigens wird ja auch von einem Zeigen gesprochen, bereits in Vers 1, um seinen Knechten zu zeigen. Dieses Wort heißt eigentlich so viel wie durch Zeichen kundgetan. Es ist das gleiche Wort, das wir zum Beispiel auch im Johannesevangelium lesen. Davon, wenn Jesus Wunder getan hat, dann steht da im Johannesevangelium nicht Wunder, sondern Jesus hat Zeichen getan. Zeichen, die auf etwas anderes hinweisen. Und dieses Wort steht hier auch in der Offenbarung. Das ist wichtig. Was die Offenbarung sagt, das sagt sie in Bildern, das sagt sie in Symbolen, das sagt sie in Gleichnissen. Wir hatten jetzt ja in den letzten Jahren, glaube ich sogar, den Römerbrief durchgegangen, der ist sehr systematisch aufgebaut. Hier, was wir in der Offenbarung lesen, das sind Bilder, das sind Visionen, das sind Gesichte. Wir kommen noch darauf, aber halten wir das schon mal fest. Und es geht dann darum, was bald oder was rasch geschehen muss. Offenbarung 1 steht das und dann noch einmal in Vers 3. Die Zeit ist nahe. Wir werden uns noch im Laufe der Offenbarung darüber Gedanken machen, was das heißt. Aber eins steht fest. Johannes sagt das mehrmals in der Bibel. Es gibt manche Zeitaussagen in der Offenbarung, da weiß man nicht genau, was ist damit gemeint. Da ist zum Beispiel in einem Sendschreiben von einer Drangsalszeit von 10 Tagen die Rede. Oder ist es dann mal die Rede von 42 Monaten. Oder von 3,5 Jahren oder auch von 1000 Jahren. Ist das symbolisch zu verstehen? Wie ist das aufzufassen? Eines ist klar, was hier steht, dass es rasch geschehen muss, dass es bald geschehen muss, das ist deutlich. Die Zeit ist nahe. Über die anderen auch, es wird mal von 1260 Tagen gesprochen, dann auch mal von 1295 Tagen, da kommen wir später drauf. Die Zeitangaben sind nicht immer klar. Möglicherweise ist manches symbolisch, lassen wir das offen, jetzt noch. Wir gehen darauf ein. Aber eines ist klar, die Zeit ist nahe. Und das steht in einem interessanten Kontrast dieser Aussage zu einer anderen Aussage. Und zwar zu einer Aussage, die wir im Propheten Daniel lesen. In Daniel Kapitel 12, Vers 4. Schlagt das doch bitte mal auf. Daniel Kapitel 12, Vers 4. Übrigens, wenn ich zu schnell bin, dann bitte bremst mich. Ja? Aber es soll natürlich jetzt auch ein bisschen Wiederholung sein. Also für manche ist das jetzt nichts Neues. Daniel bekommt ja auch Visionen. Ja? Von manchen, da konnte er dann tagelang nicht schlafen. Er zitterte am ganzen Leib, so berichtet er. Und am Schluss bekommt er eine sehr lange Vision von Daniel 10, beginnt die schon, Daniel 10, Vers 20, geht über das gesamte lange Kapitel 11 und bis Kapitel 12, Anfang bis Kapitel 12, Vers 3. Und dann endet dies mit folgender Aussage in Daniel Kapitel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Es werden noch viele durchforschen, die Erkenntnis wird zunehmen, aber ganz offensichtlich ist das nicht rasch, ist das nicht nahe. Hier in der Offenbarung steht etwas anderes. Die Zeit ist nahe. Die Zeit, ja, welches, was ist nahe? Wir kommen darauf noch. Aber halten wir das zunächst mal fest. Dann Vers 7. Da ist die Rede, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Hier ist ganz offensichtlich von einem Kommen Christi die Rede. Ist gar nicht anders zu verstehen. Ist das seine Wiederkunft? An welches Kommen ist hier die Rede? Ihr werdet da wahrscheinlich möglicherweise sagen, naja, ist doch klar, dass das die Wiederkunft ist. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist gar nicht so klar. Und die weisen dann darauf hin, dass Jesus einmal Folgendes sagte, und zwar vor dem Hohen Priester. Das bitte ich euch jetzt wirklich mal, dass alle das aufschlagen. Wir lesen es in Matthäus Kapitel 26, das ist vor dem Hohen Rat. Matthäus 26, Vers 27. Vers 64, das ist aber was anderes. Vers 64. Ich lese mal um des Zusammenhangs willen ab Vers 60. Also Jesus steht hier vor dem Hohen Rat. Ich denke, das Ereignis ist bekannt. Dann heißt es Vers 60, aber sie fanden keines, also keine Anklage, die wirklich hart war. Und obgleich viele falsche Zeugen herzugaben, kamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sie sprachen, dieser hat gesagt, ich kann den Tempel zerstören und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und jetzt Vers 64. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Und das heißt nichts anderes als ja, das bin ich. Ja, das ist eine Umschreibung im Griechischen, aber das hat jeder so verstanden. Über dies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Künftig werdet ihr es sehen. Das sagt Jesus hier zu den hohen Priestern. Und es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, das bezieht sich auf das Gericht Gottes über Jerusalem im Jahr 70. Dafür gibt es noch einige andere Indizien, dass das hier als dieses Kommen Christi gemeint ist. Hier zeigt Christus seine Macht. Das ist nicht in jedem Fall so. Aber hier, ich denke, in Matthäus 26 können wir das ohne weiteres sagen. Übrigens auch, das sollte uns klar sein, dass immer wieder auch in der Apostelgeschichte hingewiesen wird auf dieses Gericht Gottes. Ja? Schlag vielleicht nochmal eine Bibelstelle auf. Ich weise darauf immer, habe darauf schon häufiger hingewiesen, aber es scheint mir gerade nicht unbedingt wichtig zu sein, dass wir zum Beispiel die Pfingstpredigt des Apostels Petrus auch unter diesem Aspekt sehen. Es geht hier nicht um Zungenreden als eine besondere Gabe des Heiligen Geistes. Das Zungenreden war ein Gerichtszeichen für Israel. Und dass Petrus zu Pfingsten dem Volk Israel das Gericht verkündete, wenn sie sich nicht bekehren zu Christus. Das ist auch offensichtlich und das wird leider heute in Pfingstkreisen immer und immer wieder unterschlagen. Lest mal bitte Vers 17, Apostelgeschichte 2, Vers 17. Also wir springen hier hinein in die Pfingstpredigt des Apostel, oder ich fange Vers 15 an, das ist noch vielleicht besser. Vers 15, Apostelgeschichte 2, Vers 15. Da sagt Petrus, weil das denen ja vorgeworfen wurde, diese sind nicht berauscht. Wir können auch sagen, sind nicht besoffen. Wie ihr meint, es ist ja auch erst die dritte Stunde des Tages. Also das war nach der damaligen Tageszählung um 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Jetzt kommt's. Und ich will in dieser Zeit Wunder tun, oben am Himmel, und Zeichen unten auf der Erde. Und dann kommt, und das überliest man sehr häufig, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und das sind Gerichtszeichen. Das sind Gerichtsaussagen. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Übrigens ist das nicht passiert jetzt im letzten oder vorletzten Jahr, sondern das bezog sich damals auf die Zeit. Ja, weil das auch leider falsch gesagt hat. Und zwar ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, was Petrus sagt, ist nichts anderes. Leute, jetzt ist Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes, aber es ist auch, wenn ihr euch nicht bekehrt zu Christus, Gericht. Das ist Inhalt der Pfingstpredigt. Wir gehen jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, aber das war damals auch vom Jahr 30, ich sag mal 40 Jahre, bis dann zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70, war immer auch Gerichtszeit. Vielleicht noch eine Stelle dazu. Schlagt mal bitte auf den 1. Thessalonicher Brief. Da geht Paulus darauf ein. 1. Thessalonicher Brief. Wenn ihr einmal, oder lesen wir erstmal, Entschuldigung. Ja. Also, in der Apostel, oder ich muss doch vorher sagen, in der Apostelgeschichte wird uns ja berichtet, wie Paulus nach Thessaloniki kam. Thessaloniki, eine Stadt in Griechenland. Und er predigte dort das Evangelium. Wo? Wo tat er das normalerweise, wenn er anfing zu predigen?
Synagoge.
In der Synagoge, genau. Auch in Thessaloniki. Und dann gab es sofort oder eine Woche später gleich großen Zoff. Die Juden wollten sagen, mit dir und mit dem, was du da verkündest, wollen wir absolut nichts zu tun haben. Gut, dann ging Paulus raus, verkündete das Evangelium. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17, könnt ihr mal nachlesen. Aber da gaben sich die Juden nicht mit zufrieden, sondern dann wurde die Gemeinde sehr schnell verfolgt. Und schlussendlich sagte diese junge, frische Gemeinde, von ein paar Wochen war die nur alt. Paulus, das ist so brenzlig hier, mach du wenigstens, dass du wegkommst. Sie haben es vor allen Dingen auf dich abgesehen. Paulus sagt, naja gut, dann gehe ich. Geht dann mit Silas und Timotheus, haut ab, flieht. Aber in seinem Herzen ist er natürlich immer noch in der Gemeinde. Und er schreibt dann, also wenige Wochen später, einen Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Und da blickt er nochmal zurück, was ist jetzt eigentlich geschehen. Und er zieht Bilanz und er schreibt dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ich lese mal ab Vers 13. Er berichtet, wie sie aufgenommen wurden. Und jetzt Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder in Thessaloniki seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Es war also jetzt schon eine Trennung passiert zwischen Juden und Gemeinde. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet. Und sie haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende, das heißt bis zum Ziel. Ja? Eine gewaltige Aussage. Der Zorn Gottes kommt über sie, wenn sie sich nicht bekehren zu Christus. Und das ist dann tatsächlich im Jahr 70 auch eingetreten. Jetzt die Frage, kehren wir zurück zur Offenbarung, Kapitel 1. Wenn wir hier in Vers 7 lesen, siehe, er kommt mit den Wolken, ist an diese Wiederkunft Christi gedacht. Ich sage noch einmal, es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, ja, das ist gemeint. Ich habe da meine Zweifel. Aber ich will denen, die das glauben, deswegen habe ich das auch so ausführlich gesagt, nicht ihre Überzeugung nehmen. Es ist ein Abtasten hier. Ich kann es nicht genau sagen. Mein Argument, warum das nicht der Fall ist, ist, dass wir in der Offenbarung ganz am Schluss Folgendes lesen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 7. Da kommt das Gleiche noch einmal von dem Kommen, von der Wiederkunft Christi. Und da heißt es, siehe, ich komme bald oder ich komme rasch. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Dann Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und dann noch einmal Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Diese Aussagen hier im letzten Kapitel scheinen mir, ich sage das sehr vorsichtig, aber scheinen mir darauf hinzuweisen, dass hier tatsächlich doch an die endgültige, an die letzte Wiederkunft Christi gedacht ist. Ganz besonders hier der Vers 12, wo von einem Lohn für seine Knechte die Rede ist. Aber noch einmal, es gibt auch die andere Auffassung, vor allen Dingen, weil hier mit den Wolken des Himmels die Rede ist. Und das ist eben eine Formulierung, die Jesus in Matthäus 26 auf das Kommen zu Israel zum Gericht, also dann im Jahre 70, verwendet. Gehen wir zurück zu zur Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Hier stellt sich der Herr vor, und zwar in einer feierlichen Weise mit den Namen A und O, beziehungsweise mit dem Namen Alpha und Omega. Wenn wir das eigentlich auf uns, auf unsere Situation übertreiben wollten, müssten wir sagen A bis Z. Denn bei uns ist der letzte Buchstabe das Z im Alphabet, im Griechischen ist es das Omega und deswegen nennt Jesus sich hier der Anfang und das Ende. Was will er damit sagen? Er will sagen, dass er alles in seiner Hand hat. Die gesamte Weltgeschichte. Ja, wenn wir O hören, dann denken wir, ach, das ist vielleicht ein Ausdruck des Schreckens. Nein, es ist der letzte Buchstabe des Alphabets und deswegen nennt Jesus sich hier Alpha und Omega oder A und O. Übrigens kommt das noch ein paar Mal in der Bibel vor, auch wieder ganz besonders in den letzten Kapiteln der Bibel. Aber nicht nur also in Offenbarung 21 und 22. Aber übrigens, dass der Herr der Erste ist und der Letzte, das ist eine Botschaft, die durch die gesamte Bibel hindurchgeht. Dass er die gesamte Weltgeschichte lenkt und damit auch dein ganz persönliches Leben. Ich weise euch mal auf einige Bibelstellen hin aus dem Propheten Jesaja, wo das ebenfalls gesagt ist. Jesaja Kapitel 48, ein gewaltiges, ein wunderbares, ein herrliches Kapitel. Jesaja Kapitel 48. Wann lebte Jesaja? Machen wir uns das erstmal klar. Jesaja lebte in der tiefsten Krise, die das Volk Israel bis dahin erlebt hatte. Nicht, es gab immer schon wieder Einfälle von anderen Völkern, es gab Kriege, Schlachten von anderen Völkern. Aber was hier durch die Assyrer geschah, in der Zeit lebte er, ja, denkt an den König Hiskia, wie der Sanherib dann in das Land kommt und dann im letzten Augenblick geschlagen wird von einem Engel des Herrn, der da über 200.000 Assyrer schlägt in einer Nacht. Aber vorher hatte dieser König Sanherib, dieser assyrische König, zunächst einmal das gesamte Nordreich platt gemacht und die Leute verschleppt. Und dann das Südreich total bis auf, ich sag mal, den Tempelberg, bis auf Teile Jerusalems. Übrigens, wenn ihr mal in Berlin seid und dort in dem Pergamonmuseum, da ist ein weltberühmtes, Relief. Danke, Relief zu sehen, wo genau diese Eroberung Jerusalems dargestellt ist. Das ist eine Kopie, das Original steht in London im Britischen Museum, aber schon das Relief ist hochinteressant, wie die Assyrer Jerusalem erobern wollten und was damals dann die Engländer im 19. Jahrhundert aus Assyrien mitgeschleppt haben und was man sich heute im Original im Britischen Museum angucken kann. Es muss furchtbar gewesen sein, es muss grausam gewesen sein. Hosea etwa nennt diesen König einmal in seiner Prophetie König Jared, und das heißt nichts anderes als König Streitlust. Ja, der wollte jeden fertig machen, also wie heute Terroristen nur eine Blutspur hinter sich ziehen und nicht viel mehr. Und in dieser Zeit lebte Jesaja. Und dann sagt er unter anderem Folgendes in Jesaja 48. Er sagt dann zu Israel, und zwar im Blick auf das Gericht, auf das Läuterungsgericht, auf das Israel, in das Israel dann hineinkommt. Ich lese mal ab Vers 10. Spricht er hier seinen Knecht Israel an. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, sondern im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre geben keinem anderen. Höre auf mich, Jakob. Und du, Israel, mein Berufener, ich bin es, jetzt kommt's, ich bin der Erste und auch der Letzte. Also bereits im alten Bund hat Gott sich als der vorgestellt, in den tiefsten Krisen Israels. Und es wurde dann noch schlimmer, ja, nach den Assyrern kamen die Babylonier, dann kamen die Perser, dann kamen die Griechen, dann kamen die Seleukiden, die haben sich mit den Ptolemäern gestritten. Also die Seleukiden, die waren in Syrien stationiert, die Ptolemäer in Ägypten. Und das Schlachtfeld, auf dem die sich immer wieder kloppten und um die Vorherrschaft rangen, das war dann eben Israel. Nach den Seleukiden, die Syrer, dann hatten dann schlussendlich die Oberhand, kamen dann die Römer und so weiter. Ja, eine nach dem anderen. Aber Gott sagt diesem Volk, seinem Volk eins, ich bin der Erste und der Letzte. Und genau dies greift der Herr hier auf und sagt auch in der Situation, in der sich sein Volk bewegt, in der sein Volk lebt, ich bin der Erste und der Letzte. Ja, und in welcher Situation befand sich denn das Volk Israel? In welcher Situation lebte es denn? Nun, jetzt fangen wir an, aber wir kommen heute garantiert nicht mehr durch. Und jetzt schauen wir uns mal die Verse 9 und 10 an. Da sagt es uns Johannes. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Wie stellt sich Johannes hier vor? Er stellt sich hier vor, achtet mal genau darauf, wie er das sagt in Vers 9. Er sagt nicht so, jetzt sage ich euch als Apostel mal, wo es lang geht. Sondern Johannes stellt sich als Bruder vor. Als Bruder, der natürlich damals bekannt war in den Gemeinden. Denn dort in den Gemeinden wirkte der Apostel Johannes. Aber er war inzwischen auf eine Insel verschleppt. Und zwar auf eine Insel im Ägäischen Meer. Und zwar auf die Insel Patmos. Ein ödes, wüstes Gebilde. Und in jener Zeit, so wird berichtet, und zwar aus nichtchristlichen Quellen, und man hat die inzwischen auch ausgegraben, da war so etwas wie ein, ich sag mal, Bergwerk, so ein Tagebaubergwerk. Da wurde Erz geschlagen und da schickte man Leute hin, die, na, ich sag mal, missliebig waren im Römischen Reich. Die konnten da nicht weg, war ja eine Insel, aber sie konnten da was tun und hatten da was zu tun. Es war eine Art Zwangsarbeit. Auf jeden Fall, Johannes, ob was der da tat, wissen wir nicht, wird auch nicht berichtet. Berichtet er auch selbst nicht. Aber er war dort ganz offensichtlich in der Verbannung. Wie nennt Johannes hier die Verbannung? Er nennt sie mit drei Aussagen. Also einmal nennt er sich euer Bruder. Leute, ich schreibe an euer Bruder. Und ich habe Anteil an der Bedrängnis. Mit anderen Worten, auch die Gemeinden waren in Bedrängnis. Wir werden das noch lesen, wenn wir die sieben Gemeinden uns dann genauer anschauen in Offenbarung 2 und 3, dass immer wieder auch von dem Wort des Ausharrens die Rede ist, dass auch sie immer wieder durch Drangsal hindurch müssen. Ganz besonders wird das von der Gemeinde in Smyrna gesagt, aber nicht nur, wir werden uns das im Einzelnen noch anschauen. Die alle Gemeinden, alle sieben Gemeinden waren in der Bedrängnis, wurden von den Römern bedrängt und von den Juden. Ja, da ging es nämlich um die Frage, wer sind die wahren Juden? Und Johannes stellt diese Antwort klar in Offenbarung 2, Vers 9, Offenbarung 3, Vers 9 lesen wir das. Aber halten wir zunächst einmal fest, in diesen Kapiteln, diese Kapitel schreibt Johannes an bedrängte Gemeinden als jemand, der selbst bedrängt ist. Sie haben Anteil an der Bedrängnis, aber nicht nur. Sie haben Anteil, das fällt ja auf, am Königtum Christi, oder ist das eine Wortmeldung, oder?
Nein.
Ist er am Königtum Christi? Und Leute, wir werden die Offenbarung nicht verstehen. Ich sage es immer wieder. Wenn wir nicht verstehen, dass die Märtyrer in der frühen Kirche tatsächlich die waren, die die Krone bekamen. Man sprach nicht zu Unrecht von der Märtyrerkrone, die sie bekamen und die ihnen verheißen wurde. Immer wieder in der Offenbarung. Das ist Königtum. Das ist Herrschaft. Von Christus wird berichtet, wir hatten es ja eben gerade gelesen, dass er der König, der Fürst über die Könige der Erde ist, Vers 5. Ja, Offenbarung 1, Vers 5. Ja. Und an dieser Herrschaft, ja, muss man mal vorstellen, sagt Johannes, habt ihr auch als Gemeinde Anteil. An der Herrschaft des Herrn, der durch das Kreuz gegangen ist, der durch den Tod hindurchgegangen ist und jetzt zur Herrschaft gelangt ist. Übrigens wird gerade im Johannesevangelium, wenn Jesus dort von seiner Kreuzigung spricht, wisst ihr, wie er sie nennt? Im Johannesevangelium. Wer weiß das? Erhöhung. wenn ich erhöht bin. Und Johannes erklärt dann selbst, weil er das auch so missverständlich findet, hier sprach Jesus von seinem Kreuzestod in Offenbarung Kapitel 12. Ja? Erhöhung. Wir würden sagen, das ist doch die absolut tiefste Erniedrigung. Ja, natürlich war es das. Erhöht, natürlich am Kreuz, da sahen ihn alle, deswegen erhöht, aber steckt natürlich noch mehr dahinter. Es ist der Weg hinein in den Triumph, hinein in den Sieg. Und was wir immer wieder, und wir werden sehr viel über die Märtyrer lesen, in Offenbarung 2, 3 und dann auch weiterhin, es geht ums Königtum, es geht ums Herrschen. Und Ausharren. Auch hier sage ich euch mal, wie das Wort im Griechischen heißt, das heißt Hypomone. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Hypo heißt so viel wie drunter oder unten und Mone kommt von bleiben. Also was hier mit Ausharren übersetzt ist, nicht falsch, aber wenn man es ganz wörtlich übersetzt, heißt es so viel wie drunter bleiben. Drunter bleiben unter der Situation, in der man sich befindet, in die Gott einen hineingestellt hat. Das heißt Ausharren. Das heißt bei dem Herrn bleiben. Nicht ausbrechen wollen. Nicht zurückweichen. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt einmal
Gib mal her, ich mach mal den.
Mach's mal ganz schnell. Ja. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, dass ihr nicht zurückweicht angesichts der Drangsale in Offenbarung 20. Sondern was sollt ihr tun? Ihr sollt Gott vertrauen. Dann kommt das berühmte Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Aber unmittelbar vorher, ihr müsst mal auf den Zusammenhang achten, geht es darum, dass wir nicht zurückweichen. Dass wir nicht sagen, Herr, ich will mit diesen ganzen Leiden nichts zu tun haben. Ihr habt Anteil, sagt Johannes, und ich auch, an der Bedrängnis, an der Drangsal, am Königtum und am Ausharren. Das ist die Situation der Gemeinde Gottes in dieser Zeit, in dieser Welt. Mir ist da mal vor einiger Zeit ein Vers aufgefallen. War mir noch nie vorher aufgefallen. Schlag den mal auf. Aus Psalm 125. Psalm 125, und der ist mir, seitdem hat er mich immer wieder begleitet. Das ist eines der Psalmen, der zu den Liedern gehört, zu den Wallfahrtsliedern, die Israel sang, wenn es zum Tempel nach Jerusalem zog. Und dann singt es, ich springe jetzt mal rein in Vers 2, es geht mir vor allen Dingen dann um Vers 3. Da heißt es, wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Jetzt kommt's. Denn das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Was heißt denn das? Das heißt, dieser Psalmist sagt, die normale Situation in dieser Welt, in der ich existiere, ist die Gottfeindlichkeit, ist die Gesetzlosigkeit. Aber dann schenkt uns Gott immer wieder auch Zeiten der Erquickung, des Trostes, indem er dieses Zepter der Gesetzlosigkeit, ja, diese Knute von uns wegnimmt. Warum? Steht hier. Damit die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Das ist Gnade, dass Gott manchmal sagt, so, jetzt hast du mal eine Weile Pause, aber dann geht's wieder unten durch. Die normale Existenz, das war der christlichen Kirche, in der frühen Kirche, bekannt und Augustinus, bis Augustinus war es immer noch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die normale Existenz eines Christen in dieser Welt ist, dass er Drangsal leidet, dass er Bedrängnis hat, dass er das Kreuz tragen muss. Und der Psalmist sagt, naja gut, dann gibt es auch manchmal Pausen. Nicht wir meinen heute umgekehrt. Wenn es mir dreckig geht, naja, dann kann Gott nicht, kann Gott es nicht so gut mit mir meinen oder was weiß ich. Nein, sagt die Heilige Schrift, das ist die normale Situation, Bedrängnis zu haben in dieser Welt und in dieser Situation nicht nachzugeben, sondern im Glauben, im Vertrauen auf Gott durchzuhalten, auszuharren, drunter zu bleiben. Und übrigens das Wort Drangsal, um das auch nochmal zu sagen, das wird sehr weit gefasst in der Bibel. Es geht hier nicht nur ums Martyrium. Es geht hier auch, ich sag mal, um, wenn man gemobbt wird. Es geht hier auch darum, dass man wenn man diskriminiert wird. Es geht hier auch um Krankheiten. Um Leiden. Alles fasst die Heilige Schrift zusammen, um in diesem Begriff der Bedrängnis oder eigentlich der Drangsal. Das wird in der Bibel sehr weit gefasst. Hier war es jetzt Bedrängnis, Drangsal, von außen kam. Übrigens auch in den Gemeinden gab es ziemlich viel Verführung. Also es ging drunter und drüber, ja, wir würden uns wundern. Aber das kriegen wir noch, wenn wir uns die Sendschreiben anschauen. Aber halten wir fest, die Situation eines Christen in dieser Welt ist die der Drangsal und in dieser Drangsal soll er Überwinder sein, König sein. Sieger sein. Im Vertrauen auf den Herrn. Nicht in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus einmal, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er ist der König, der alles regiert, der alles lenkt. Ihr Lieben, lasst uns das glauben, wirklich in diesem Glauben festhalten. Auch wenn uns Tage begegnen, die nicht so toll sind. Wovon wir keine Fotos auf Facebook oder sonst wo verbreiten. Noch einen Gedanken und dann breche ich ab. Wann bekam Johannes hier die Offenbarung? Es heißt hier, ich war im Geist am Tag des Herrn. Eigentlich steht hier am Tag, der dem Herrn gehört. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Wir nennen diesen Tag heute Sonntag. So nennen ihn die Heiden. Wir machen das vielfach auch so. Ich finde es immer schön, wenn man in reformierten Kreisen in Amerika ist, dass sie über den Sonntag anders sprechen. Sie sprechen von ihm als dem Lord's Day, von dem Tag des Herrn. Das sollte er sein, ihr Lieben. Und zwar 24 Stunden. Nicht nur, wenn wir hier zum Gottesdienst gehen. Er sollte nicht eingeebnet sein in das Wochenende, nicht, sondern er sollte etwas Besonderes sein. Wir werden noch sehen, in Offenbarung 2 und 3 kommen werden uns die Sendschreiben berichtet und dann Offenbarung 4 und 5 werden wir hineingenommen in einen Gottesdienst. In einen Gottesdienst. Und Johannes sieht das. Er ist in Patmos, ungefähr 60 Kilometer von Kleinasien entfernt, wo ja diese 7 Gemeinden sind. Er kann nicht bei ihnen sein. Und doch feiert er mit ihnen mit. Es ist ihm nicht egal, wie er den Sonntag verbringt. Es ist the Lord's Day. Der Tag des Herrn. Und das ist hier gemeint. Und Johannes ist hier hineingenommen in einen, ich sag mal, Gottesdienst, in einen Gottesdienst, der nicht nur die sichtbare Gemeinde umfasst, sondern auch die unsichtbare. Und lasst uns dazu vielleicht noch einmal, auch abschließend, Hebräer Kapitel 12 lesen. Da wird uns dies in entsprechender Weise auch geschildert. Hebräer Kapitel 12. Wir lesen mal ab Vers 18. Hier sagt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes, ihr müsst euch ja das vorstellen, diese Briefe wurden ja sonntags im Gottesdienst gelesen, am Tag des Herrn, ja, am Auferstehungstag des Herrn. Wurden die gelesen, die hatten ja noch nicht jeder ein gedrucktes, und dann wurden die vorgelesen. Und jetzt liest auch der Schreiber des Hebräerbriefes, sagt, gut, dieser Brief soll dann also vorgelesen werden in der Gemeinde. Und wo seid ihr eigentlich zusammengekommen? Wie seid ihr jetzt eigentlich zusammengekommen? Und dann sagt er Folgendes, Hebräer 12, Abvers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte. Also gemeint ist hier der Berg Sinai. Denkt an die Gesetzgebung in 2. Mose 20. Ihr seid auch nicht gekommen zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet wurde. Das war so in 2. Mose 19 und 20. Denn sie ertrugen nicht, damals schon nicht, was befohlen war, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Aber das alles ist noch gar nichts, füge ich jetzt mal hinzu, sondern ihr seid gekommen zu dem himmlischen Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, und zu der Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Jetzt eine Ermahnung zum Gottesdienst. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel herab redet, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Das, was durch seine Verkündigung geschah, durch die Verkündigung dann der Apostel, das ist eine Revolution in dieser Welt, in diesem Kosmos, im Himmel und auf Erden. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn das Wort Gottes verkündet wird. Darum, Vers 27 noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier schildert uns der Schreiber des Hebräerbriefes den himmlischen Gottesdienst, in dem keineswegs nur die irdische Gemeinde, also wir sozusagen, wo wir uns ganz nett finden oder auch nicht so nett finden, je nachdem, hier zusammenkommen. Sondern wir sind hineingenommen in den unsichtbaren himmlischen Gottesdienst. Und über diesen himmlischen Gottesdienst, an dem Engel, an dem vollendete Gerechte teilnehmen, an dem, wir werden das noch sehen in Offenbarung 4 und 5, auch die Ältesten teilnehmen, und zwar in weißen Kleidern. An diesem Gottesdienst dürfen wir auch teilnehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, passt auf, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, auch nicht innerlich, der da redet im Gottesdienst. Natürlich stellt sich dann für uns die Frage, wie kommen wir in den Gottesdienst? Nicht so trödelig auf den letzten Augenblick? Oder wissen wir, wo wir, wem wir vor wessen Angesicht wir treten, wem wir vor die Augen treten? Im ersten Chronikerbuch, Kapitel 16, steht einmal, dass das Volk Gottes in heiliger Pracht vor Gott treten soll. Ich würde an meiner Stelle auch mal überlegen, ob wir nicht auch ein bisschen an unsere Kleidung denken, wie wir den Gottesdienst reingehen. Es geht nicht darum, dass wir durch unsere Kleidung auf uns selbst aufmerksam machen. Oder denk dann auf einmal an Psalm 110, Vers 3. Da wird gerade über die Jugend gesagt. Der Tau deiner Jugend wird zu dir kommen in heiliger Pracht. Nicht von Baggerfahrerhemden, zerrissenen Jeans oder T-Shirts, wobei die meistens noch bauchfrei sind, steht da nichts. Überlegen wir es uns mal, was ein Gottesdienst eigentlich ist. Noch einmal, es geht nicht darum, davor werden wir sogar auch gewarnt in der Bibel, dass wir durch unsere Kleidung versuchen, auf uns aufmerksam zu machen. Aber wissen wir, wo wir hintreten? Wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Ich frage nur mal, man wird ja noch mal fragen dürfen. Es ist 9:10, ich breche hier ab. Also ich habe längst nicht das geschafft, was wir wollten, aber das habe ich mir fast schon gedacht. Aber es ging mir auch darum, dass wir nochmal das wiederholen, was hier gesagt worden, was wir letztes Mal gesagt haben. Und dann wollen wir nächstes Mal weitermachen.